aber das ist ja auch das Problem, die unseriöseren Angebote sind die, die meistens mehr Geld bezahlen. Und da wird dann wirklich die eigene Integrität abgeklopft. Im Einzelaktienbereich finde ich es noch ein bisschen mehr Wilder Westen teilweise. Mhm. Ich mir dachte, na gut, da kann man aber auch mal genauer hinschauen, welche Videos da gerade 100.000 Aufrufe bekommen, wie da auf Aktien geschaut wird, wie oberflächlich das eigentlich ist. Also wenn wir jetzt irgendwie feststellen, da gibt es einen Broker, der nur Bullshit empfiehlt, dann finde ich es auch gut, wenn das auch, wenn eine Verbraucherzentrale darauf hinweist, wenn vielleicht Finfluencer darauf hinweisen. Was ich mache, und das ist vielleicht der kontroversere Teil im ETF-Bereich, ist, dass ich durchaus auch Faktoren abbilde.
Jetzt kommen wir zum heiklen Punkt, wo ich auch ganz ehrlich sage, das hat mich dann auch ein bisschen gestört. Mein Gast heute, das ist der Jannis Lorenzen, und der Jannis Lorenzen, das ist der Aktienrebell hier auf YouTube, und er ist auch sehr erfolgreich mit seinem Kanal, hat schon sehr, sehr viele Leute erreicht, und ich bin auch der Meinung, mit dem Inhalt, den er produziert hat, hat er auch schon sehr viel Finanzbildung in die Community gebracht, die ihm folgt. Er ist seit kurzem auch stolzer Vater, wie ich gehört habe, und er stellt sich dieses Jahr auch neuen Aufgaben, neuen Herausforderungen, da gehen wir gleich drauf ein. Zunächst einmal, ja, herzlich willkommen, Jannis, bei mir auf dem Kanal, und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Ja, danke für die Einladung, Thomas, und die netten Worte. Freut mich, wenn ich da was zur Finanzbildung beitragen kann und konnte. Das ist, glaube ich, mit einer der Sachen, wenn ich die erreicht habe, so, dann bin ich happy mit den Themen, die ich da angestoßen habe und weiter anstoßen darf,
hoffentlich. Ja. Also ich wurde ja auf dich aufmerksam gemacht, weil tatsächlich habe ich deinen Kanal komischerweise nicht wahrgenommen. Das sind so die Geheimnisse von YouTube und deren Algorithmus, ja, dass man eben nicht alle so entdeckt. Man muss teilweise aktiv suchen nach den Leuten. Aber ich habe dann ein paar Dinge von dir mal mir angeschaut und muss echt sagen, das ist echt super Qualität. Da ist auch nichts irgendwie unseriös und irgendwie übertrieben. Also ganz im Gegenteil, sondern du arbeitest sogar dafür, dass die Leute sich da eben nicht so sehr verunsichern lassen von dem einen oder anderen, den es ja dann doch eben gibt auf YouTube. Von daher bin ich sehr froh, dass wir heute jetzt noch mal ein bisschen drüber reden können.
Ja, sehr, sehr gerne. Aber das höre ich interessanterweise öfters. Leute, die dann in den Kommentaren schreiben, wieso man da, denn in dem Fall lese ich es ja nur bei mir, dass man den Kanal da so lange nicht entdeckt hat. Ich glaube auch, das hängt vielleicht damit zusammen, dass es auch sehr viel natürlich mittlerweile gibt. Also das Angebot ist breiter geworden. Mhm. Und irgendwie leiten die Algorithmen einen dann scheinbar doch noch mehr dahin, wo man dann schon schaut. Und wenn man dann seine 5 Finanzkanäle hat, ist es vielleicht so. Mhm. Ja, aber umso besser, dass da, dass wir auch sprechen, dass da so ein Austausch möglich ist. Und ich glaube auch, da gibt es ganz, ganz viele kleinere Kanäle, wo sehr gutes Wissen ist. Und ich sag mal, diese Korrelation von Wissen zu Reichweite, die ist nicht immer da 1:1 gegeben, würde ich behaupten. Ja. Ja, von daher, dass wir daran arbeiten können. Ich glaube, da ist noch ein weiter Weg.
Genau, aber wir sind dran, und so nach und nach kommt man dann doch vielleicht in die Wahrnehmung von dem einen oder anderen. Ich würde gerne starten mit dir mit meiner Quick-Statement-Runde. Da habe ich einfach mal so ein paar Begriffe aufgeschrieben und würde von dir da jetzt ein kurzes Feedback dazu haben wollen. Wie gesagt, kurz und knapp, und dann gehen wir ein bisschen mehr in die Tiefe. Bist du bereit, Jannis?
Ja, auf jeden Fall.
Crash-Propheten.
Brauchen wir eigentlich nicht.
Finfluencer.
Wenige gute, viele mittelmäßige.
Transparenz in der Geldanlage.
Enorm wichtig.
Altersvorsorge in Deutschland.
Sehr ausbaufähig.
Finanzbildung in Deutschland.
Sehr ausbaufähig, aber auf einem guten Weg.
Oh, okay. Einzelaktien statt ETF.
Muss man sich gut überlegen, aber möglich.
Aktive Fonds?
Lieber weniger.
Fonds Police?
Ja, komplex, würde ich sagen.
Die Börse aktuell im Hype oder kurz vorm Crash?
Ja, da forderst du mich heraus, weil ich würde sagen, gutes Mittelding.
Okay. Es muss ja nicht immer die Extreme sein, ne? Von daher passt das schon.
Nee, genau, aber die Extreme, die funktionieren am besten und sind natürlich spannend, wenn man die Extreme mal challenged.
So ist es. Okay, Jannis, ich würde ganz gerne, was mich auch selbst interessiert hat, von Anfang an eigentlich, was ist eigentlich so jetzt, also jetzt, sagen wir mal, jetzt in der Zeit, wo du jetzt der Aktienrebell eigentlich als dein Business hattest, so war es ja, glaube ich. Ja. Was ist da eigentlich so deine Strategie gewesen, um davon leben zu können? Ist das von Anfang an der Plan gewesen, da Reichweite aufzubauen und dann davon leben zu können? Oder gab es da noch andere Standbeine für dich?
Ja, also man muss dazu noch sagen, dass ich das eigentlich immer nebenberuflich gemacht habe. Das heißt, ich hatte den Luxus ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber den Komfort, dass ich nicht darauf angewiesen war, die härteste Monetarisierungsstrategie zu fahren. Weil das ist natürlich was anderes, wenn du sagst, ich muss im nächsten Monat meine Miete davon bezahlen, dann mache ich vielleicht andere Dinge, als ich machen würde, wenn ich das eben nicht müsste. Also ich habe dann nebenbei eigentlich immer so ein bisschen hier im Tech-Bereich, oder ich in Hamburg in der Otto-Gruppe, da in der Digitalbereich der Otto-Gruppe gearbeitet und dann sozusagen nebenbei mein Aktienrebell, alles rund um Aktienrebell aufgebaut. Das heißt, es war, ich sag mal, eigentlich immer nur eher ein Zubrot, was ich verdienen konnte. Und auch da gibt es Monetarisierungswege. Da hast du irgendwie YouTube-Werbung, du hast Affiliate-Einnahmen, das heißt, wenn jemand über deinen linken Depot eröffnet beispielsweise. Oder was ich dann dazu genommen habe, war irgendwann einfach Paid-Content. Also, dass du sagst, ich hau irgendwie das meiste kostenlos raus auf YouTube, im Blog oder im Podcast. Aber dann gibt es immer Leute, die wollen noch tiefer, die wollen noch mehr wissen, die wollen auch manchmal in Fragen abtauchen, die sehr detailliert sind. Die kann ich auf YouTube ein Video hochladen, dann gucken sich das vielleicht 50 Leute an, weil nur 50 Leute interessiert, was weiß ich, wie ist das Kontrahentenrisiko im Detail besichert oder ähnliches. Und sowas packe ich dann in so ein Paid-Content-Modell, dann können die Leute dafür Geld bezahlen und bekommen dann da weitere Inhalte. Genau, und das ist so die Monetarisierungsstrategie, die mit relativ wenig Druck zum Glück umgesetzt werden konnte, sodass ich immer die Freiheit hatte zu sagen, ich muss nicht alle möglichen Werbepartner annehmen. Oder beispielsweise, das ist vielleicht noch ein Punkt, auch mit gestiegener Reichweite, dann kommen natürlich auch Werbepartner auf einen zu. Sehr, sehr viele, muss man sagen. Ja. Und da gab es dann Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wie Scalable Capital beispielsweise auch. Ja, und das hat dann immer ganz gut geklappt.
Okay, das ist die Verlockung in der Tat, ne? Wenn man eben Reichweite gewinnt, da kommt ja der eine oder andere auf einen zu, ist mir tatsächlich auch schon passiert, wobei ich ja nicht von deiner Reichweite im Moment reden kann, aber tatsächlich kommen da Leute auf einem zu und da muss man auch echt sich dann die Frage stellen, will ich jetzt hauptsächlich Geld verdienen oder will ich jetzt hier treu bleiben da irgendwo, ne? Also für mich war es immer klar, dass ich das nicht annehmen kann, ne? Weil es ging eigentlich darum, irgendwas anzupreisen, was ich nicht anpreisen kann mit gutem Gewissen, ne? Und deswegen kommt man, glaube ich, da als Influencer, Finfluencer irgendwann so an diese Stelle. Ne? Und bei dir habe ich auch irgendwie gesehen, super Inhalt, aber ich konnte nicht sehen, wo verdient er denn eigentlich jetzt Geld? Weil mit dem YouTube kann man ja jetzt schon ein bisschen Geld verdienen, aber so richtig zum Leben reicht es ja dann irgendwie auch nicht. Also muss man sehr, sehr groß sein, glaube ich. Ne? Und du hast auch, glaube ich, noch so eine Akademie irgendwie, wo auch schon viel Inhalte nochmal dann drin waren, die auch nochmal kostenfrei waren. Ne? Also da warst du auf jeden Fall sehr spendabel damit, mein Eindruck. Ja.
Also danke, freut mich. Auf der anderen Seite, wenn ich das so gut versteckt habe, dann muss ich es vielleicht nochmal, also gut, jetzt sieht es eh anders aus bei mir, aber dann ist es ja auch immer die Abwägung einfach, wie sehr möchte man den Leuten das irgendwie aufdrängen, weil einerseits brauchst du es vielleicht und du investierst irgendwie viel Zeit in so ein Projekt und in die Inhalte und alles kostenlos zu machen, das ist schön und ist auch toll, wenn man das alles auch indirekt monetarisiert bekommt über Werbung. Aber ja, das ist es und sicherlich kann man die Kuh auch noch mehr melken, wenn man es wollen würde. Also ich sag mal, wenn man sich sagt, intern, in einem Jahr mache ich das alles dicht, ich habe eine Reichweite aufgebaut und in diesem Jahr nehme ich nochmal so viel mit wie möglich, dann kann man, glaube ich, sehr, sehr gutes Geld damit verdienen, weil man dann wirklich, also das ist ja auch das Problem, die unseriöseren Angebote sind die meistens mehr Geld bezahlen und da wird dann wirklich die eigene Integrität abgeklopft und ja, bei mir war es immer eine Schwelle, das stand gar nicht zur Debatte, auch immer mit dem Gedanken dahinter, dass also meine Familie guckt meine Videos oder guckt Teile meiner Videos oder Freunde und die treffen Anlageentscheidungen darauf und ich werde hier nicht Dinge erzählen, wo ich dann abends sage, mach das mal lieber nicht, was ich da empfohlen habe. Also ich finde, wenn man da irgendwie mit dem Ansatz durch die Welt geht, dann verbietet es sich eigentlich völlig. Auch wenn natürlich die Geldscheine da winken.
Ja. Genau. Die Gefahr besteht natürlich und das Vertrauen, das man sich da aufgebaut hat, das ist ja auch dann Geld wert am Ende. Ne? Und besonders in der Finanzwelt wird da ja für das Vertrauen recht gut bezahlt, dass man sich dann mühsam aufgebaut hat. Ne? Und vielleicht so mancher könnte mit dem Gedanken spielen, ich mache jetzt einen Exit, ne? Und werde jetzt meine Community verkaufen, ne? Im schlimmsten Fall. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Wo kommt denn eigentlich der Name Aktienrebell überhaupt her?
Ich glaube, da hat leider keine so besondere Herkunftsgeschichte. Der Ursprung war tatsächlich, also einerseits muss man ja schon überlegen, was ist irgendwie so ein griffiger Begriff,
Gibt
zu
bestimmt
dem Leute
einige.
entfinden. Und dann sieht man irgendwie Aktien, da weiß man direkt, worum es geht. Und der Fokus war auch, ich wollte nicht so breit, ich wollte nicht über alles, was im Bereich Finanzen ist, beispielsweise reden, so Aktien. War das schon irgendwie so ein Kernmarkt und die Aktienmärkte? Ja, und Rebell, weil ich glaube, ich in einigen, ich versuche immer, eine andere Sichtweise noch reinzugeben oder andere Sichtweisen zu finden. Das nicht heißt, dass ich jetzt zu allem irgendwie konträr stehe. Aber ich bin 2013 auch gestartet. Und da muss man sagen, das war schon auch von dem Wissen, was da online, was es da so gab. Das war sehr dürftig und das war auch sehr, beispielsweise ETFs gab es da kaum Aufklärung. Ich sag mal, da war fast schon das Rebellische zu sagen, Leute, vielleicht kauft ihr einfach mal einen breiten ETF und versucht ja nicht alle den Markt zu schlagen. Das ist ja heute ein bisschen mainstreamiger geworden, zum Glück auch, in meinen Augen. Genau, aber das ist so, ja, irgendwie versuchen mit kurzen, prägnanten Worten, die Leute sich merken können, ein bisschen was auszudrücken, worüber man spricht und was der Ansatz ist.
Aber der Fokus war dann auch teilweise bei dir, dann bei den Einzelaktien auch, ne? Ich meine, du hast ja auch diesen Strategyinvest.de-Seite, ne? Und da verkaufst du ja dann auch diese. Das ist dann, das ist praktisch ein Monetarisierungsmodell, ne? Wo dann praktisch diese Analysen von Einzelwerten verkaufst.
Genau, im Grunde, das ist einfach Research, also ganz klar auch so gelabelt, da soll keiner blind irgendwas nachkaufen und es hat auch noch diesen Wissensvermittlungsteil. Wobei man auch sagen muss, den habe ich jetzt gerade auch beendet, aber das liegt eben daran, dass ich ja dieses Jahr, wie du schon gesagt hast, neue Aufgaben habe. Genau, aber das war ein Modell darin. Ich habe historisch eher angefangen mit ETFs und ganz viel allgemeines Wissen, weil mein Ansatz ist schon, dass ich sage, auch bei einem ETF investierst du halt. Bei Aktien-ETFs investierst du am Ende auch in Aktien. Und dann hilft das schon, dieses grundlegende Verständnis mal zu haben. Was ist eine Aktie und wie funktionieren Aktienmärkte? Wie funktionieren Kapitalmärkte? Wie funktionieren wir als Menschen? Anlegerpsychologie. Das sind ganz viele Instrumente oder ganz viele Dinge, die man verstehen sollte in meinen Augen, bevor es um die Frage geht, Einzelaktien oder ETFs. Und da habe ich dann genau historisch vor allem ETFs abgedeckt, und dann aber auch mal Einzelaktien dazu genommen, weil ich auch sagen muss, ich finde in der ETF-Welt, da hat man schon auch viel gutes Wissen. Sicherlich noch nicht alles, das ist noch nicht auserzählt und auch das Wissen richtig umzusetzen, das auch bleibt weiter eine Aufgabe. Im Einzelaktienbereich finde ich es noch ein bisschen mehr Wilder Westen teilweise. Ich mir dachte, na gut, da kann man aber auch mal genauer hinschauen, welche Videos da gerade 100.000 Aufrufe bekommen, wie da auf Aktien geschaut wird, wie oberflächlich das eigentlich ist. Also auch aus diesem, ja, Gedanken, wo ist eigentlich der Nachholbedarf des Marktes noch größer, bin ich da dann auch mal mehr reingegangen.
Das ist auch auf jeden Fall ein nachvollziehbarer Gedanke und deine Strategie, wie ich auch gesehen habe. Wir gehen ja noch darauf ein, wie du auch selbst dann vorgehst. Und jeder kann ja seine eigene Strategie auch haben. Du hast ja so eine Kombination aus ETF und Einzelaktien, ne? Ich glaube 70% ETF, 30% Einzelaktien. Das ist ja auch durchaus vernünftig. Und habe auch gesehen, dass du teilweise ja auch vor diesen Hype-Aktien ein bisschen gewarnt hast. Ich habe hier jetzt einen Kommentar bekommen von dem Backus 2018. Er schreibt, ich finde seinen YouTube-Content richtig gut. Hat er dafür noch Zeit? Da gehen wir jetzt gleich drauf ein. Wird er am Just ETF YouTube-Kanal etwas ändern, beziehungsweise dort selbst mitmischen? Und da sind wir schon beim Thema. Du bist jetzt seit kurzem CEO oder Co-CEO, wie ich auch gelesen habe, bei Just ETF. Und das ist ja eine große ETF-Suchplattform. Vielleicht kannst du da jetzt mal die Frage beantworten. Wie geht es mit deinem YouTube-Content weiter und auch mit den Einzelaktienanalysen? Da wird es auch weniger, ne?
Genau, das wird auf jeden Fall weniger. Du hast es ja auch ganz am Anfang angerissen. Es gibt letztendlich die zwei großen Veränderungen. Einerseits, dass ich da jetzt in die Geschäftsführung von Just ETF einsteige und andererseits, dass ich Vater geworden bin. Wie ich gemerkt
Glückwunsch.
habe, auch, vielen Dank, wie ich gemerkt habe, zeitlich sehr, also ich möchte die Zeit gerne investieren und die Zeit muss auch investiert werden. Und wie ich habe, also ich habe ja vorhin beschrieben, dass ich es immer so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Und diese Nebenbeizeit, wann hat man die? Vielleicht mal abends, vielleicht mal am Wochenende. Das ist ehrlicherweise gerade sehr unrealistisch. Deswegen.
Die ist jetzt weg, die vorbei, die, ne? Nebenbeizeit.
Ja, die ist sehr, sehr stark weg. Auch leider natürlich, weil ich das alles immer gern gemacht habe. Also das ist, ja, ich mache es weniger, definitiv. Vielleicht kommen auch mal wieder Videos. Vielleicht, wenn ich mal Urlaub habe oder mal irgendwie Zeit, den Kanal gibt es noch. Oder vielleicht gibt es ja auch gute Synergien. Also ich bin da relativ offen und glücklicherweise, wir bei Just ETF sind da auch recht offen, wenn es da Themen gibt, wo es Sinn macht, dass man sagt, warum mache ich nicht mal auf meinem Kanal was dazu? Also spannende Themen gibt es haufenweise, ich beschäftige mich weiterhin mit diesen Themen. Mir fehlt halt die Zeit zum Aufnehmen und du kannst das ja auch nur das vorzubereiten. Dann am Ende musst du es schneiden, dann musst du es hochladen, dann willst du da noch irgendwie ein vernünftiges Bild drauf machen und dann. Ja, dann soll das ja auch funktionieren und es soll nicht so nach, na, das ist dann mal so dahingerotzt, weil man nicht die richtige Zeit hat. Also, ich kann mir vorstellen, dass nochmal was kommt, aber die Erwartungshaltung ist erstmal, da wird nicht mehr so viel kommen auf dem eigenen YouTube-Kanal. Auf dem Just ETF YouTube-Kanal, auch das ist noch offen, aber ich werde da jetzt nicht das neue Just ETF-Gesicht vor der Kamera werden. Also dafür fehlt mir die Zeit und dafür ist die Geschäftsführerrolle auch eine, die einfach operativ sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und da muss man sagen, da ist YouTube einer von mehreren Kanälen, die wir bedienen. Aber da ist auch eine große Offenheit, dass ich da auch mal irgendwelche Themen bespreche oder wenn ich sage, da ist jetzt dieses eine Thema, das sollten wir unbedingt bringen und ich stecke in dem Thema drin, dann mache ich das. Also wir sind da sehr, sehr offen, flexibel.
Das Talent hast du ja dafür. Hast du ja bewiesen.
Ich habe zumindest die Erfahrung auf jeden Fall und ein paar Dinge haben da sicherlich auch gut geklappt und das bringe ich da gerne ein, das muss man ja auch so sagen, was dann so die Qualitäten, die man damit einbringt, auch in so eine Geschäftsführerrolle, das sind einerseits sicherlich ganz operative Qualitäten, es geht auch um Personalführung, es geht um Strategieentwicklung, du hast auch ganz viele technische Dinge, die wir bei Just ETF machen, aber dann eben auch natürlich mein Wissen hier im Umgang mit Social Media oder speziell mit YouTube, das dort einbringen zu können und das Wissen dann irgendwie auch anzuzapfen und das sind wir natürlich dran und das versuchen wir dann über die nächsten Monate zu entwickeln.
Wer hat eigentlich mehr Follower, Abonnenten? Du oder Just ETF?
Ich müsste sogar googeln. Ich glaube, es ist ziemlich gleich auf aktuell auf dem YouTube-Kanal, Instagram, Just ETF größer und in allen anderen Kanälen auch. YouTube ist der einzige, wo ich, glaube ich, mithalten kann.
Okay, gut. Ja, wie kommt das eigentlich dazu, dass man bei Just ETF dann plötzlich im Boot ist? Also rufen die an und sagen, hey, wir haben dich gesehen auf dem YouTube-Kanal, du machst das gut, wir bräuchten einen neuen CEO.
Naja, so läuft das. In dem Fall ist es zumindest nicht so gelaufen. Aber dadurch, ich hatte schon immer ganz guten Kontakt zu Scalable. Damals, als der Broker gelauncht wurde, da durfte ich mal so ein bisschen vorab reinschauen und dann haben die auch mal nach Feedback gefragt. Und das war mit Max, der ist der Marketingchef, der CMO bei Scalable. Und mit ihm habe ich jetzt auch mal wieder gesprochen, hat ja auch laufend die Kooperation mit Scalable. Und dann, genau, in diesem Gespräch habe ich dann auch meine Offenheit geäußert, dass ich mich gerade so ein bisschen umschaue, dass ich mich frage, mache ich mich jetzt gerade nur selbstständig? Mache ich das zu 100%? Was auch charmant sein kann oder wo ich auch denke, das wäre auch eine coole Option gewesen. Wo ich auch dachte, wenn ich aber jetzt, ich sag mal, ins Angestelltenverhältnis gehe, wenn ich da jetzt irgendwie nochmal eine andere Aufgabe annehme, dann muss sie mich auch wirklich reizen und ich muss das Gefühl haben, dass sie zu mir passt. Und da hätte es gar nicht so viel Option, glaube ich, gegeben, wenn ich mir so die ganze Landschaft anschaue. Und Just ETF wäre oder ist eine davon gewesen, wo ich mir denke, nochmal super viel neue Dinge lernen, aber ich kann auch sehr viele Dinge einbringen und das wurde dort auch so gesehen. Und das weiß ich ja auch zu schätzen, wenn Leute sagen, okay, mit einem vielleicht ungewöhnlicheren Profil, wie ich es dann ja auch mitbringe, dass es aber dann trotzdem wahrscheinlich genau deshalb auch umso besser passt, das auch wert zu schätzen. Das hat mich auch gefreut und dann sind wir da in die Gespräche eingestiegen. Und genau, so ist dann am Ende gelaufen, dass ich jetzt seit Februar dabei bin.
Okay, und was hast du denn so vor mit Just ETF? Was sind denn da deine rebellischen Ideen?
Ja, mal sehen, wie viel ich da umwerfe und wie viel nicht. Aber erstmal muss man sagen, dass Just ETF insgesamt auf einem guten Kurs ist und du hast dann eine Kombination aus vielen Bereichen. Also einerseits das ganze Social-Media-seitige, also da kann man auch sagen, das ist einfach Wissensvermittlung und Just ETF als eines der führenden, vielleicht sogar das führende ETF-Portal, muss man sagen, in Deutschland oder sogar europaweit, muss da eine Rolle spielen und spielt da eine Rolle und wird da noch mehr eine Rolle spielen in meinen Augen, Tools anzubieten. Also die ETF-Suche, das ist so der erste Berührungspunkt, den ich damals mit Just ETF hatte. Mhm. Wenn ich ETFs vergleichen will, dass ich da in die Suche gehe, dass ich da eine hohe Datenqualität habe, dass bei uns ETF-Analysten auf den Daten sitzen und das wirklich nochmal prüfen, weil manche andere können sich dann auch Daten anbinden, aber da wirklich auch mit einem hohen Anspruch ranzugehen. Und das kostet natürlich auch Ressourcen. Und diese Ressourcen kannst du dann investieren, wenn du auch eine gewisse Größe hast. Und das ist das Schöne, das hat man bei Just ETF. Das heißt, diese ganze Tool-Landschaft wollen wir weiter ausbauen, diese Wissensvermittlung weiter ausbauen. Auch auf YouTube, großes Fokusthema. Und was man vielleicht weniger sieht aus einer deutschen Brille, ehrlicherweise ich auch, also ich merke da auch, ich habe da so ein Blindspot manchmal, sind einfach die internationalen Märkte. Also ich habe die genauen Zahlen gerade nicht, aber es ist schon ein relevanter Anteil, mehr als ein Drittel, würde ich sagen, des Traffics, denn europäischen Märkten erzielt wird. Wir kennen den deutschen Markt ganz gut, aber die europäischen Märkte, die sind auch spannend, weil der deutsche Markt auch schon recht weit ist, was Geldanlage angeht. Wahrscheinlich auch noch längst nicht da, wo er sein könnte. Also ich glaube, auch im deutschen Markt, da müssen wir noch weit, weit gehen. Aber die europäischen Märkte, auch was ETFs angeht und was das Broker-Angebot angeht, die kommen jetzt erstmal, sie sind so ein paar Jahre hinter Deutschland her. Und das ist auch eine total spannende Aufgabe, das anzugehen. Also da hat man auf einmal dann auch ein europaweites Produkt, muss man sagen.
Also wollte expandieren, eventuell in andere Länder jetzt noch.
Genau, beziehungsweise unsere, also expandieren heißt dann ja in einer neuen, modernen, technologiebasierten Welt, du schaltest deine Webseite in dem Land live. Mhm. Aber das hat dann noch so ein paar mehr Komplexitäten. Mhm. Genau, aber das ist es. Also wir sind da schon auch international, aber wir sind da natürlich nicht so breit, wie wir jetzt in Deutschland sind. Mhm. Aber genau, das ist Fokus.
Woran misst man denn jetzt, ob ihr jetzt da Marktführer seid oder nicht? Geht es da um Zugriffe pro Tag oder wie kann man das messen?
Total gute und berechtigte Frage. Wahrscheinlich, ich würde sogar sagen, es gibt wahrscheinlich nicht die offizielle Definition und am Ende sucht sich jeder die, wo er selbst am besten aussieht. Mhm. Aber wenn man das an Zugriffszahlen sieht, es gibt ja auch bestimmte Tools, wo man mal reinschauen kann, SimilarWeb beispielsweise, die so versuchen, Website-Traffic zu analysieren, wer hat da wie viele Besucher beispielsweise. Mhm. Da schauen wir rauf und dann sieht das so aus, als seien wir da mitführend. Und dann ist aber auch immer die Frage, muss man auch realistischerweise sagen, jeder macht ja auch, oder es gibt einige Portale, die sind sehr, sehr groß, die machen alles über Finanzen. Mhm. Wollen wir uns damit vergleichen oder sind wir eben das ETF-Portal? Mhm. Und auch bei uns stellen sich immer wieder Fragen, dass wir jetzt auch Einzelaktienprofile anzeigen und dann versuchen wir die zu ETFs zu verknüpfen. Also wenn du wissen willst, in welchen ETFs steckt dann gerade Nvidia drin, weil ich daraus vielleicht ableiten kann, was ein KI-ETF ist, wenn mich das Thema interessiert. Da hast du wieder diese Verbindung. Auf einmal bist du im Einzelaktienbereich und wenn wir uns da vergleichen wollen, dann würdest du wieder ganz andere heranziehen. Also ich bin gar nicht der größte Fan davon, dass man das immer so vergleicht. Nur die grobe Einschätzung ist, dass wir da schon einer der relevantesten Player definitiv sind und eben auch europaweit.
Ja, für die Nutzer ist es ja erstmal kostenfrei. Also es gibt, glaube ich, zwei Varianten. Ne? Und dann ist ja für euch die Monetarisierung, die ist ja auch wichtig jetzt, ne? Dass er auch irgendwo Geld verdient. Also zum einen eben die bezahlten Inhalte. Also man kann ja da, glaube ich, Premium-Nutzer auch sein. Ne? Mhm. Ein paar mehr Funktionen freigeschaltet. Und dann aber auch die Vermittlung an die Broker.
Genau.
Das ist dann auch nichts anderes wie so ein Affiliate-Link wahrscheinlich. Ne? Ist das die Kategorie?
Genau. Genau, das ist dann ein Affiliate-Geschäft. Man muss sagen, wir arbeiten da dann auch recht eng mit den Brokern zusammen. Und was noch ein weiterer wichtiger Erlösstrom ist, ist quasi Werbung. Also wenn wir einfach beispielsweise Fondsemittenten, also die Unternehmen letztendlich, die ETFs auflegen, die können auch Werbeanzeigen bei uns quasi buchen. Und das ist dann keine Affiliate-Basis, dass wir ihnen sagen, so und so viel Reichweite bekommt ihr mit der und der Platzierung. Und dann seid ihr da sichtbar und könnt beispielsweise neue Produkte so ein bisschen ins Schaufenster stellen. Und das ist dann letztendlich nochmal die dritte Säule neben den beiden, die du aufgemacht hast.
Okay. Jetzt kommen wir zum heiklen Punkt, wo ich auch ganz ehrlich sage, das hat mich dann auch ein bisschen gestört. Mhm. Und zwar die Tatsache, dass ja Scalable letztlich euch aufgekauft hat. Ja, Scalable ist ja eure Mutter sozusagen, ne?
Genau.
So, und da habe ich auch jetzt einen Kommentar bekommen von dem ETF Madden und der schreibt, welche Neuerungen wird er als CEO bei Just ETF eingehen? Haben wir schon ein bisschen jetzt drüber geredet. Wie wird er mit der wirtschaftlichen Abhängigkeit von Scalable Capital als Mutter umgehen, wenn er redaktionellen Content zu Brokern bringt? Wie geht man damit um? Generell ist es ja sowieso auch so, wenn ihr dann am Ende irgendwie dann vorschlägt, bei welchem Broker könnte man ja davon ausgehen, dass ihr etwas die Scalable Capital Lösung da bevorzugen würdet.
Ja, total. Okay. Also die Frage ist auch sehr berechtigt, weil wenn diese Frage aufkommt, dann muss man sie auch adressieren und wir überlegen uns das auch ganz genau. Also das ist nicht so, dass wir das nicht sehen würden und wir denken, das geht schon so. Also ich glaube, man muss da schon nochmal differenzieren. Auch wirtschaftliche Abhängigkeit, wir agieren sehr, sehr eigenständig. Wir agieren auch wirtschaftlich eigenständig. Und ich sag mal, die Geschäftsbeziehungen, die es vorher zu Scalable gab, dass quasi Scalable für eine Depoteröffnung letztendlich uns Geld zahlt, eigentlich zieht sich das immer noch weiter. Also wir sind eine eigenständige GmbH und klar sind wir da eng mit Scalable verwoben. Aber ich sag mal, wirtschaftlich gibt es für uns tatsächlich sehr, sehr wenig oder eigentlich keine großen Anreize, da jetzt andere Dinge zu machen. Wir arbeiten mit allen Brokern zusammen oder alle, die dann ein Affiliate-Geschäft anbieten, mit denen arbeiten wir zusammen und die wachsen auch auf unserer Plattform. Also das ist definitiv nicht so, dass wir da irgendwie exkludieren. Trotzdem natürlich kann man die berechtigte Frage stellen oder von außen würde ich mir die Frage ja auch stellen, wie unabhängig, also wir machen dann beispielsweise Broker-Vergleiche und das ist ja eine sehr wichtige Frage, wo eröffne ich dann mein Depot? Ja. So, und natürlich gehören wir zu Scalable. Das eine muss man sagen, ist, dass Scalable schon vorher top gerankt war und auch wenn man sich andere Angebote anschaut, Scalable eigentlich oder andere Vergleiche, Scalable immer sehr, sehr weit oben und wir legen auch dafür unsere Kriterien offen, weil da haben wir gesagt, das können wir machen. Wir sagen, wir werfen jetzt nicht einfach eine Zahl in den Raum oder sagen, okay, Scalable hat 5 von 5 Sterne, weil uns das halt ganz gut gefällt, sondern wir sagen, an welchen Kriterien messen wir es dann? Und da muss man sagen, da hat gerade im ETF-Bereich Scalable in unseren Augen einfach mit eines der besten Angebote. Ist auch nicht das einzige Angebot, das bei uns 5 von 5 Sterne bekommt. Also auch das muss man dazu sagen. Und ich würde vielleicht noch einen Punkt hinzufügen, und zwar, wenn man sich andere Vergleiche anschaut. Man kennt ja vielleicht, oder du kennst ja vielleicht auch so ein bisschen Provisionen, die manche Broker zahlen. Da muss man sagen, es gibt noch andere Vergleiche und oder du hast generell, du kannst immer wirtschaftliche Abhängigkeiten haben, dass du den Broker nach ganz oben stellst, der dir das meiste Geld bezahlt.
Ja, ja.
Und das machen wir nicht. Und andere machen das aber, die haben dann vielleicht nicht diesen einen Broker als Mutterkonzern, aber dann siehst du, welche Broker da empfohlen werden und dann tauchen auf einmal CFD-Broker auf und alles andere. Ja. Und da muss man sagen,
wie kommt's, ne?
Also genau, wie kommt's? Und da ist auch eine sehr hohe wirtschaftliche Abhängigkeit, weil am Ende, genau, also da muss man schon genauer drauf schauen. Und wir schauen uns auch genau dieses Thema an, weil es total relevant ist, also auch der die Frage gestellt hat, würde ich sagen, total legitim, vor solchen Fragen darf und sollte man sie nicht verstecken. Im Gegenteil, wir sollten die Fragen bekommen, wir sollten die Fragen intern kennen und wir sollten entsprechend die richtigen Lösungen finden. Und das sind so ein paar, oder das sind die Ansätze, die wir da wählen.
Ja, muss man natürlich dann irgendwie transparent mit umgehen, ne? Und dass man es halt zumindest weiß, wie es ist. Wie ist es denn für die anderen Broker mit diesen, dass die eben da gelistet werden bei euch? Ist das ein Preis für alle oder ist das so eine Verhandlungssache? Wie läuft denn das eigentlich?
Ja, also das ist größtenteils Verhandlungssache, wobei man sagen muss, das pendelt sich schon relativ ähnlich ein, weil wahrscheinlich auch die finanziellen Logiken sind für die meisten die gleichen. Also auch wenn man sich jetzt mal Scalable und Trade Republic anschaut, die haben ja schon ein recht ähnliches Erlösmodell. Klar, Scalable hat dann auch mal irgendwie so ein monatliches Abo, aber sie müssen ja auch schauen, was können sie überhaupt, sie bieten ein günstiges Brokerangebot an, was können sie überhaupt an Provision zahlen? Und wenn sie zu wenig zahlen, dann verlinken genug Webseiten auf den Konkurrenten. Das heißt, am Ende pendelt es sich irgendwo ähnlich ein. Ist dann aber schon auch nochmal Verhandlungssache.
Das fände ich übrigens auch ganz gut für die Transparenz jetzt im Bereich von Finfluencer, dass man auch mal vielleicht weiß, also nicht nur, dass es ein Affiliate-Link ist, sondern auch, wie viel steckt dahinter an Kapital jetzt. Ne? Das kann ja auch unterschiedlich hoch sein, das Interesse jetzt irgendwas besonders hervorzuheben. Also ich weiß, dass es da gewisse Spannen gibt, aber genaue Zahlen kenne ich nicht. Aber ich gehe auch von aus, dass gerade die günstigsten Anbieter jetzt nicht die höchsten Provisionen zahlen und auch nicht zahlen müssen, weil sie ja einfach schon günstig sind und deswegen auch schon allein deswegen die Leute anlocken, ne, zu ihrem Angebot.
Ja, total. Und das ist auch eine große Blackbox. Also war es auch für mich immer. Also ich habe ja selber damit Affiliate Links gearbeitet und das war immer sehr, sehr schwer zu sehen. Und ja, tatsächlich auch diese unangenehme Abhängigkeit, dass du da denkst, okay, da wo der Broker am meisten mit dem Kunden verdient, je mehr der Broker am Kunden verdient, desto schlechter ist es ja für den Kunden.
Genau.
Da kriege ich jetzt das meiste Geld. Also nicht so, dass ich habe es dann nie beworben, glücklicherweise oder auch aus guten Gründen.
Ja,
aber das gibt es. Und da würde ich mir auch mehr Transparenz wünschen in dem Bereich, einfach um Interessenskonflikte von Empfehlungen besser kennen zu können.
Ich bin da vielleicht auch ein bisschen übersensibel, weil ich ja eben als Honorarberater ja genau deswegen Honorarberater auch geworden bin, weil eben diese Provisionsverlockung, ja, dieser Interessenskonflikt ja insbesondere in der Finanzwelt ja dazu führt, dass man ja gerade die teuersten Produkte am besten anpreist, weil man eben dadurch am meisten verdient. Also ist ja der klassische Interessenskonflikt und in der Finanzwelt ist es halt besonders ausgeprägt.
Ja,
das ist das Problem.
Ja.
Wenn wir schon jetzt bei den Brokern ja so sind, da erleben wir ja grundsätzlich, es gibt da so diese Neo-Broker-Geschichte halt, diese sehr günstigen Broker, da ist es eben jetzt Trade Republic, das ist Scalable Capital, da ist jetzt auch, wen kann man da noch nennen, Finanzen Net Zero, Flatex da vielleicht noch, ja. Diese Sache mit dem Payment for Order Flow, das ist ja eine Grundlage von dem Geschäftsmodell. Das heißt, man bekommt eben von der Börse, wo man eben die Order ausführen lässt, eine Provision, also der Broker, und finanziert sich darüber auch zu größeren Teilen. Das wird ja in Zukunft abgeschafft. Das ist ja so ziemlich sicher. Wie siehst du das? Ist das jetzt ein schlechtes Urteil gewesen, also zu Lasten der Anleger, oder ist da vielleicht auch ein bisschen was dran, dass man das jetzt abgeschafft hat? Und wie verändert sich jetzt dann das Geschäftsmodell, vielleicht bei Scalable Capital zum Beispiel?
Ja, großes Thema gerade, also definitiv, und auch für mich irgendwie spannend zu beobachten. Vorher habe ich es ja so ein bisschen von außen beobachtet und jetzt ist man da ja irgendwie noch enger dran. Nach meinem Gefühl ist das keine gute Richtung, die man da eingeschlagen hat. Ich sehe da irgendwie so zwei Lager. Einerseits die Neo-Broker, die so ein bisschen sagen, was soll das? Das bringt nichts. Ihr nehmt jetzt eigentlich uns eine Finanzierungsquelle, wir müssen vielleicht Preise anheben und am Ende hat ein Market Maker vielleicht mehr Geld. Das ist ja so, würde ich sagen, die Neo-Broker-Sicht. Und dann gibt es ja aber diese andere, ich sag mal, vielleicht die traditionellere Finanzbranche, die wiederum ganz froh ist vielleicht, dass es jetzt irgendwie, dass es nicht mehr der Fall ist. So, und diese Gegenpole werden da so ein bisschen gespielt. Und ich finde, die Neo-Broker, die sind da mittlerweile lauter. Ich glaube, sie kommen viel eher zum Endkonsumenten oder zum Privatanleger durch. Ich glaube, diese traditionelle Finanz- und Bankenbranche, die ist aber viel enger noch mit Politikern und was da an Lobbyismus vielleicht auch möglich ist. Mhm. Und ich finde, das sind schon spannende Gegensätze. Deswegen, ich kriege, glaube ich, auch mehr die Neo-Broker-Seite mit, aber ich finde die Argumente, ich meine auch, da gibt es eine Studie dazu, die das einfach mal berechnet hat und die gesagt hat, dass für kleinere Anleger es eigentlich total von Vorteil ist, also weil auch vor 10 Jahren, als ich gestartet bin, hast du dann quasi pro Order ja 10 Euro eigentlich schon als Minimum gezahlt. Das macht gerade für kleine Beträge, tut das halt wirklich weh, auch prozentual. Und erhöht auch diese Hürde anzufangen. Und für die großen Anleger, da könnte es wohl Nachteile geben mit diesem Payment-for-Order-Flow-Modell. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, dieser Verbraucherschutz, der da gelebt wird, ich weiß nicht, ob der für die ganz großen Anleger so wichtig ist, weil große Anleger, die können sich in der Regel auch gute Expertise leisten, haben vielleicht selber die Expertise, nicht immer. Aber sie können auch problemlos dann auf einen anderen Broker gehen. Also wenn sie sagen, Payment-for-Order-Flow ist ein Problem, wenn ich meine 50.000 Euro Order für die Mercedes-Benz-Aktie einstellen möchte, dann wähle ich halt einen anderen Broker und dann ist es mir eigentlich auch völlig egal, ob ich da, sage ich mal, 10 Euro mehr zahle oder nicht. Deswegen habe ich das Gefühl, man schützt da eher größere Anleger und eher die herkömmliche Bankenbranche und das finde ich nicht so gut. Ich hätte schon gedacht, also ich bin großer Fan eigentlich davon, Auswahl und Transparenz zu haben. Das sind ja irgendwie auch Themen, auf die wir jetzt immer wieder gestoßen sind. Und dann muss ich nicht direkt Dinge verbieten. Wenn ich beispielsweise sagen würde, hier, das sind deine Börsenplätze und da sind vielleicht mögliche Nachteile von Payment for Order Flow einkalkuliert. Oder ich habe einfach eine Transparenz, ich will den günstigsten Kurs, den besten Spread, die geringsten Ordergebühren. Und wenn das einmal sauber durchgerechnet wird, ist mir eigentlich völlig egal, ob da Payment for Order Flow stattfindet oder nicht. So, ich will einfach das Beste
Angebot. Das ist richtig.
Und das hätte ich mir eher gewünscht.
Genau die Transparenz fehlt, ne? Dass man vielleicht einfach bei der Börsenauswahl sieht, was zahle ich jetzt am Ende, jetzt unterm Strich, ja? Also inklusive jetzt vielleicht, das ist der eine Börsenplatz, der eben diese Provision zahlt, vielleicht einen Tick höheren Kurs verlangt, ne? Aber am Ende der andere Börsenplatz eine höhere Nebenkosten. Was zählt für mich am Ende, was ich unterm Strich bezahle? Und wenn ich das von vornherein irgendwo sehe und dann auch die Auswahl habe, dann ist das für mich auch die Ideallösung. Ne? Klar, dann entscheide ich da, wo ich am besten das Wertpapier kaufe. Am Ende ist das Wertpapier, da ist ja alles gleich. Ne? Wo ich es kaufe, ist eigentlich egal. Und von daher wäre es auch an der Stelle möglich gewesen, das vielleicht irgendwie anders zu regulieren.
Das ist richtig. Ist halt ein gewisses Vertrauen auch in einen weitestgehend mündigen Anleger, dass man sagt, also um gut entscheiden zu können, um vielleicht auch rational entscheiden zu können, brauche ich eine gewisse Transparenz. Es dürfen keine Dinge versteckt werden und wenn da irgendwas im Preis-Leistungs-Verzeichnis steht, das 70 Seiten hat, so müssen wir ganz realistischerweise sagen, da kannst du noch so smart oder rational sein, da guckt man sich nicht alles an, aber wenn man dafür sorgt, dass Informationen offen liegen, dann habe ich schon das Vertrauen, dass viele dann auch die richtige Entscheidung treffen, weil gerade da, also das ist ja ein relativ simpler Abgleich von Zahlen, dass man den dann hinbekommt. Also in Pflicht, dem Sinne schade, wie es gelaufen ist, glaube ich.
Pflicht zur Transparenz wäre da die Alternative jetzt gewesen, ne? Dass man vielleicht auch sieht, wenn nur ein Handelsplatz vielleicht da ist, wie es ja dann bei vielen auch ist, bei Scalable Capital glaube ich auch, oder? Gibt es da noch mehrere Börsenplätze?
Ne, da gibt es mehrere. Da ist, glaube ich, auch Scalable eher weiter vorne, dass du beispielsweise auch nochmal über Xetra handeln kannst.
Über Xetra, ne? Über die regulierten Börsen. Dass man zumindest sieht, ja, was würde es denn an einer regulierten Börse kosten, wenn jetzt keine zur Verfügung steht, dass man zumindest sieht, es würde aber dort so und so viel sein, ne? Dass man da immer es sieht, und dann kann ich ja entscheiden als mündiger Verbraucher, Anleger, ne, wo kaufe ich jetzt meine Wertpapiere. Ja. Ein anderer Punkt ist jetzt wie es bei den Neo-Brokern und auch jetzt bei dem Geschäftsmodell, wo ich jetzt schon ein bisschen auch einen Interessenskonflikt wiederum sehe, die profitieren dann halt ja schon von einem sehr aktiven Investor, ne? Also doch relativ viele Orders, ne? Und es gibt ja da auch Vergleichsmarkt in den USA, da habe ich mal vor kurzem auch Zahlen gesehen von Robinhood, das ist ja auch so ein Neo-Broker dort. Was dort am Tag ein einzelner Anleger handelt, ist ja nimmer normal teilweise, ne? Und das könnte ja auch etwas sein, was zu uns drüber schwappt, so nach und nach, dass die Leute es vollkommen übertreiben, weil es halt so günstig ist und weil es auch so schnell geht und weil es auf dem Handy funktioniert und weil ich da in jeder Laune, die ich bin, mal schnell eine Aktien kaufen kann oder Kryptos noch. Also das führt ja schon dazu, dass man hyperaktiv wird und das führt ja dann, ne, da sind wir uns wahrscheinlich einig, eher zu nachteiligen Ergebnissen. Wie siehst du das als möglicher Interessenskonflikt. Auch bei Scalable Capital, wo es ja auch diesen Prime Broker gibt, wo man praktisch Flatrate handeln kann, braucht doch kein Mensch.
Den Interessenskonflikt sehe ich. Und da würde ich dir auch total zustimmen. Das ist so. Also du hast aus einer Broker-Sicht ja eine bessere Monetarisierbarkeit, wenn mehr gehandelt wird und möglichst mit viel Geld und dann vielleicht noch irgendwelche Derivate beispielsweise. Ich glaube, da muss man einmal positiv zugutehalten, auch nicht nur Scalable, sondern auch viel Neobrokern in Deutschland, dass man überhaupt noch längst nicht da ist, wo Robinhood ist, weil die haben es halt wirklich, glaube ich, auf die Spitze getrieben, was Monetarisierung angeht und Anreize und hast du da Gamification-Ansätze. Und ich finde, da sind unsere Neobroker auf einem sehr guten Pfad und auch welche Inhalte sie nach außen geben, da muss man sagen, das ist schon sehr, sehr vernünftig. Heißt natürlich nicht, dass es für immer und ewig der Fall ist, weil diesen Interessenskonflikt, den sehe ich da auch. Ich sehe halt, es wird sich gerade noch dem ganz gut widersetzt. Also man bleibt da auf der guten Seite der Finanzmärkte. Und ich finde auch, dass es schwer zu lösen, dieser Interessenskonflikt, weil du ja, es sind ja total positive grundlegende Entwicklungen. Also ich könnte ja sagen, wir ziehen die Mauern weiter hoch und wir wollen nicht, dass jeder ständig und so einfach wie möglich traden kann. Also ich kann den Anmeldeprozess verkomplizieren, ich kann Gebühren hochschrauben, ich kann, bevor ich eine Order abgebe, mache ich nochmal 5 Sicherheitsabfragen und also erfahrungsgemäß diese Sicherheitsabfragen, wie viel Wissensstand hast du über ein bestimmtes Wertpapier, dann klicke ich da irgendwie auf eine Zahl und da würde mich mal interessieren, wie viele Leute da wirklich die Zahl anklicken, die wirklich ihrem Wissensstand entspricht oder ob sie nicht sagen, ich will halt keine Sicherheitshinweise, kein Disclaimer, ich weiß alles, habe schon zigfach mit Derivaten gehandelt. Also wir können auch überall höhere Hürden einziehen, aber dann glaube ich nicht, dass es die Produkte besser macht und ich glaube, das ist einfach ein inhärenter Nachteil, den es nun mal hat. Es werden Dinge günstiger gemacht, es werden Dinge einfacher gemacht, es werden Dinge schneller gemacht und das birgt eben auch das Risiko, dass Leute das auch für nicht so sinnvolle Dinge einsetzen, obwohl es insgesamt, da bin ich schon ziemlich fest von überzeugt, total positive Entwicklungen sind und die würde ich auch nicht zurückdrehen wollen. Ja, da muss man da vielleicht nur genau drauf schauen. Ich meine, wir haben ja eine offizielle Aufsicht, so die BaFin kann sich das anschauen. Und es gibt auch uns, die sich das auch anschauen können und die da vielleicht auch mal auf die Finger klopfen können. Also wenn wir jetzt irgendwie feststellen, da gibt es einen Broker, der nur Bullshit empfiehlt, dann finde ich es auch gut, wenn das auch, wenn eine Verbraucherzentrale darauf hinweist, wenn vielleicht Finfluencer darauf hinweisen, wenn sie vielleicht nicht unbedingt da in der, wenn sie nicht unbedingt davon abhängig sind, dass dann sie da über alle Maßen bezahlt werden, weil dann irgendein Broker vielleicht auch auf Zypern sitzt und riesige Provisionen verspricht. Also ja, auch da, ich glaube, die Entwicklungen sind grundlegend positiv. Den Interessenskonflikt gibt es trotzdem. Ich würde die Entwicklung nicht zurückdrehen wollen. Ich würde dann lieber an diesen anderen Ansätzen auch an Finanzbildung ansetzen, dass die Leute in die Lage versetzt werden, das auch beurteilen zu können.
Also ich sehe es ja auch wie du, man muss sich alles zu Tode regulieren, ne, und den Leuten auch ein bisschen Eigenverantwortung auch zutrauen, ne, das hängt dann auch wieder mit Finanzbildung zusammen, ganz richtig. Vielleicht kann man aber auch hier und da als Regierung oder als Gesetzgeber Anreize auch vielleicht nochmal neu setzen, eben nicht so aktiv zu handeln. Da hatte ich auch mit dem Christian Viröhl ja auch schon mal ein Gespräch gehabt dazu. Der hat auch gemeint, ihm hat es viel geholfen, dass es damals so war, dass man praktisch diesen Bestandsschutz hatte auf den Aktien, dass er eben nicht zum ungünstigsten Zeitpunkt verkauft hat, weil er eben wusste, wenn er die jetzt hält, die Aktien, behält er auch diesen Bestandsschutz. Ne? Also das heißt, das ist praktisch so ein von außen gemachter Vorteil, den man dann eigentlich nutzen kann und dann entsprechend eben langfristig investiert. Das wäre jetzt zum Beispiel so bei einer Spekulationsfrist. Wenn die nochmal eingeführt werden würde, dann wird man eben wissen, komm, ich halte die jetzt lange, ne, weil dann habe ich eben auch diesen Steuervorteil. Könnte man auch so lösen.
Ja, also da sprichst du, glaube ich, einen super wichtigen und guten Punkt an. Ist ja auch immer wieder Thema, wie kriegt man das staatlich eigentlich gefördert oder die richtigen Ansätze gesetzt. Es gibt auch das Buch Nudge, von Richard Thaler ist das, habe ich gerade letztes Jahr gelesen, wo es darum geht, wie kriege ich es politisch hin, Anreize. Ich will den Leuten nicht vorschreiben, was sie zu tun haben, aber ich will ihnen ermöglichen, die für sie vielleicht vorteilhafteste Entscheidung zu treffen. Vielleicht eher Buy and Hold, statt aktives Hin- und Her-Getrade. Und dann bist du ja auch im Bereich Spekulationsfrist. Könnte es nicht sein, dass wenn ich eine Aktie oder ein ETF langfristig halte, dass er irgendwann steuerfrei wird oder dass eine gewisse Menge steuerfrei wird. Weil ich finde, ehrlicherweise, wir haben dann einen Freibetrag von 1.000 Euro jetzt pro Single und der ist auch unabhängig davon, wie viel ich jetzt trade oder nicht. Das ist ja relativ dünn und warum nicht sagen, warum belohnen wir es denn nicht, wenn jemand 10 Jahre oder länger etwas hält? Bei Immobilien machen wir es ja auch beispielsweise. Ja, genau. Also du hast auf einmal auch aus der Kapitalanlegersicht, so bei Immobilien, je nachdem, das kann ich auch über eine GmbH kaufen, ist komplexer, aber wenn ich eine Immobilie 10 Jahre privat halte, kann ich sie steuerfrei verkaufen. Bei Aktien oder ETFs geht das nicht. Ich habe überschaubare Freibeträge. Ich kann auch keine Kosten gegen anrechnen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte hier irgendwie in Weiterbildung investieren oder meine Transaktionskosten, so dann bei Immobilien kann ich ja keine Steuerberatung, aber deutlich mehr Kosten ansetzen. Mhm. Also es findet irgendwie eine Ungleichbehandlung statt.
Ja.
Und das kann man hinterfragen. Und dann, wie können wir denn staatliche Anreize setzen? Beispielsweise, ja, Steuererleichterung. Das finde ich sehr gut, was der Christian da gesagt hat.
Ja, nee, also ist definitiv so. Und man hat es ja auch schon fast vergessen. Früher gab es das ja auch, ne? Nach einem Jahr schon war es steuerfrei.
Ja.
Wie du sagst, es kann auch gerne 5 oder 10 Jahre vielleicht sein. Ne? Das wäre dann noch eine höhere Hürde. Aber durchaus würde es sehr zielführend sein. Wir geben die Hoffnung mal nicht auf, dass in der Richtung da noch was passiert, ne, dass das auch mal besser wird. Ich habe ja noch eine Nachricht, die ich bekommen habe. Also ich habe vor dem Gespräch auch verkündet, dass ich mit dir reden werde, und dann der eine oder andere hat dann seine Fragen mir geschickt. Er schreibt hier, hallo Thomas, schöner Interviewgast, seine Videos, Podcasts höre ich seit kurzem auch gerne. Ich glaube, der Hinweis kam auch von dir. Wir fragen, jetzt wo er frisch Vater ist, hat er Ideen, ob, wie er für den kleinen Erdenbürger anlegen, ansparen will? Du hast bestimmt Ideen, oder?
Ja, ich habe auf jeden Fall Ideen. Das Schöne ist, dass man damit einen längeren Anlagehorizont planen kann. Also definitiv, ich weiß, so 18 Jahre würde ich mal so in den Raum werfen.
Top.
Die kann ich da ansetzen, und dann kannst du eigentlich schon relativ viel machen. Ich finde irgendwie zwei Ansätze charmant. Der eine wäre breit gestreut ETFs, nicht drum kümmern, laufen lassen. Der andere Ansatz wäre, ob man da noch ein bisschen was Spielerischeres draus macht, um vielleicht auch das Thema Wirtschaft und Finanzen vielleicht näher zu bringen. Also wie wäre es, wenn das Kind irgendwann, also man muss sagen, unsere, das ist jetzt irgendwie 4 Monate alt, da kann ich noch nicht so viel erzieherisch drauf einwirken in der Hinsicht. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann, und dann kaufst du eine Walt Disney Aktie und versprichst dir jetzt vielleicht nicht die super Rendite davon, aber kannst vielleicht mal ein paar Zusammenhänge erklären. Ich will jetzt gar nicht, nur weil ich selber das Thema spannend finde, da mein Kind zu einem Aktionär großziehen. Aber ich glaube, so ein wirtschaftliches Grundverständnis kann man schon vermitteln. Und vielleicht ist es ein cooles Gefühl, wenn du am Ende auch 5 bis 10 halbwegs durchdachte Einzelaktien hast, die so ein Junior-Depot ausmachen. Ich glaube, das sind die zwei Ansätze. Ich bin auch unentschieden. Vielleicht werden es auch beide so ein bisschen.
Ja, also man kann ja mal anfangen, erstmal breit gestreut. Ne? Die ersten Jahre sind ja eh für das Kind uninteressant, was es da vielleicht noch hat, ne, im Depot. Ja. Also ich habe das auch so gemacht, sobald die Geburtsurkunde da war, habe ich dann geguckt, dass ich ein Depot eröffne. Ne? Geht ja wahrscheinlich auch bei Scalable Capital für Minderjährige, oder geht's da nicht?
Ja, ich glaube, Junior-Depot haben sie noch nicht.
Haben sie
aber
noch nicht,
da,
siehst du mal.
Ja.
Du musst doch zum anderen Broker gehen jetzt. Zwangsläufig. Ja,
kommt bestimmt noch. Ich habe da keine internen Infos, aber die haben alles auf dem Schirm.
Ja. Die zweite Frage, die er noch gestellt hat, wie sieht er die Verbindung zwischen, aber das haben wir eigentlich schon geklärt, wie sieht er die Verbindung zwischen langfristigem, gemächlichem, stetigem Vermögensaufbau mit ETFs, was ja auch bestimmt deine Empfehlung wäre, der für die meisten Leute der beste Weg ist, und dem Konflikt als Co-CEO der Tochterfirma eines Brokers, der sein Geld vorwiegend mit aktiv und oft handelnden Kunden verdient. Gut. Ich weiß gar nicht, wie die Kundenstruktur ist bei Scalable, ob das tatsächlich so ist, ob man das bestätigen kann statistisch, aber könnte ja sein.
Ja, ja, wobei man auch da sagen muss, also ich kenne das da im Detail auch nicht. Ich weiß aber, dass Scalable eher hochwertige Kunden, auch für Neobroker im Vergleich hochwertige Kunden hat. Also wenn man so ein bisschen auf Vermögen schaut und vielleicht auch auf Alterskohorten, wenn man es daraus ableiten will. Und man muss natürlich auch noch sagen, also wir sind just ETF. Das heißt, es gibt schon Gründe, warum Scalable just ETF haben wollte und jetzt nicht irgendein Einzelaktienportal. Und wir fangen da jetzt nicht an, groß Einzelaktien oder Hype-Aktien hoch und runter zu jubeln. Wenn jemand das beobachtet, darf er mir gern schreiben, und dann komme ich nochmal hier rein und stelle mich allen kritischen Fragen. Aber wir sind unserer Philosophie treu geworden.
Ja. Gut.
Ja, treu geblieben, sorry.
Treu geblieben. Dann nur noch ein letzter kritischer Punkt, und dann sind wir auch soweit durch mit Scalable Capital. Und zwar, das ist auch wieder Thema Eigenverantwortung wahrscheinlich, aber es gibt ja auch da die Möglichkeit, ich weiß nicht, wie schwierig das ist, auf Pump halt zu investieren. Ich habe jetzt geguckt, der Depotkredit scheint bei 6,9% zu sein. Das scheint mir auch ein Trend zu sein. Also das bieten ja auch andere mittlerweile an. Viele raten davon ab, aber die Frage ist halt, wie geht man damit um, wenn man dann vielleicht unbedingt irgendwo investieren will, hat aber eigentlich das Geld nicht mehr, und dann heißt es dann ja, wie könnte man doch auch ganz leicht finanzieren jetzt die Investition. Und wenn die Aktie ja eh durch die Decke schießt, weil ja der eine Finfluencer das vor kurzem gesagt hat, ne? Das meine ich jetzt. Ne? Wie siehst du das Thema?
Ja, das finde ich auch ist ein Thema, wo man vorsichtig sein muss. Man muss ja aber auch sagen, wenn du in die Derivate schaust oder irgendwelche Hebelprodukte, indirekt ist die Logik ja irgendwie eine ähnliche. Ne? Also ich investiere vielleicht wenig Geld und versuche das in irgendeine Richtung zu hebeln. Gut, und vielleicht ist mein Geld dann auch weg. Und auch wenn ich jetzt irgendwie, sag ich mal, das Ganze kreditfinanziert mache, also es muss dann schon irgendwelche Sicherheiten geben und irgendwie alles in einem Rahmen. Also ich sag mal, wer den Kredit anbietet, der will sein Geld auch wieder haben und ist dann auch interessiert daran, das zu prüfen. Also auch da gibt es nochmal diesen Rahmen. Aber natürlich, also meine Empfehlung wäre es jetzt nicht, dass man auf Pump da irgendwie sich eine Tesla-Aktie kauft oder vielleicht selbst auf Pump, auf Kreditfinanzierung einen ETF zu kaufen. Auch das würde ich nicht machen. Also ist jetzt nicht meine Empfehlung. Ich weiß, dass es auch manchmal bei größeren Vermögen, das ist dann schon mal ein Thema, dass du dann ja vielleicht investierst und dann mal dein eigenes Wertpapierdepot beleihst, falls du mal, das sind ja vielleicht Unternehmer, die Geld fürs Unternehmen brauchen, die es aber vielleicht auch einfach mal 5 Jahre gar nicht brauchen und die nutzen dann mal solche Gelegenheiten. Aber man muss da sehr vorsichtig sein, weil Aktien ja, also weder Einzelaktien noch ETFs versprechen einen kurzfristigen Return. Manche sind ja immer der Meinung, dass sie wissen, ja, ist doch völlig klar, dass es jetzt 6 Monate steigt und das ist total gefährlich. Mhm. Wenn man das kreditfinanziert macht, ist es noch gefährlicher, auf jeden Fall.
Absolut.
Von daher, das muss sehr, sehr wohl überlegt sein, ob man das macht.
Gehebelt in 50-fach Tesla zum Beispiel, ne? Wird alles gehen dann.
Ja, richtig. Ja, total.
Lass sie überbleiben, ne?
Ja, da gibt's ja immer Leute, die sagen, also vielleicht geht's auch bei ihnen gut. Also kann ja auch mal sein. Aber das Casino. Ist ja auch das Spannende, dann mal den Prozess vom Ergebnis zu trennen und zu sagen, ja gut, vielleicht ist es gut gelaufen, aber es heißt ja nicht, dass es jetzt die smarteste Entscheidung war. Ich kann auch ein Lotto-Ticket kaufen und gewinnen. Mhm. Das Lotto-Ticket zu kaufen ist trotzdem nicht die smarteste Entscheidung.
Janis, wir haben ja auch einige Grechpropheten und auch da habe ich gesehen, hast du dich schon geäußert dazu und also du hast mir da auch aus der Seele gesprochen praktisch mit dem, was du da, also sehr, sehr empfehlenswerte Videos, ich würde es auch nochmal verlinken zu der, zu dieser Thematik, und es gibt ja auch relativ viele und man muss ja auch sagen, die sind sehr erfolgreich mit ihren Themen, mit ihren Katastrophenmeldungen. Ja, wie geht man denn damit um, wie siehst du das Phänomen und wer ist für dich da im Moment der Schlimmste?
Wer ist das Schlimmste? Fangen wir mal mit den einfacheren Fragen an. Also ist ein großes Phänomen, auch wenn man sich anschaut, wer die großen Reichweiten auf YouTube beispielsweise zieht. Das finde ich ehrlicherweise erschreckend. Also da gibt es gute dabei, die auch hohe Reichweiten ziehen, aber auch dieser ganze Crash-Propheten-Bereich, wenn man sich anschaut, mit was für dünnen Inhalten, was für reißerischer Aufmachung man da die hohen Reichweiten erzielt, und dann schaut man sich auch manchmal die Kommentare an. Und verliert dann ein bisschen den Glauben, dass da auch manchmal auch offensichtlichste fachliche Fehler sind, aber das wird einfach nicht hinterfragt, sondern sieht man nur, man spricht nur aus der Seele und sowas. Ja, also da hat sich irgendwie eine richtige Bubble entwickelt, die das irgendwie hochjubeln lässt. Also sehe ich super kritisch und ich habe mich des Themas auch mal angenommen, weil es mich so stört. Also das ist auch unangenehm, sich diesem Thema anzunehmen, weil du auch diese Leute natürlich auf deine Videos bekommst, und das ist auch wirklich, man erkennt es dann relativ schnell, weil die Kommentare, die da kommen, die sind dann echt dünn und gehen irgendwie nur in die Richtung, du wirst von dem bezahlt, du wirst von dem bezahlt oder von dem. Und
geht schnell in Verschwörungstheorien und in Politik dann.
Genau, also es gibt nicht die Option, dass ich da als Privatperson sitze und einfach fachlich eine andere Auffassung habe, sondern es kann ja nur den Grund geben, dass irgendjemand mich bezahlt dafür, dass ich mich hinsetze und diesen einen Crash-Propheten zu Fall bringen möchte. Also das ist natürlich auch reichlich absurd, wenn man sich das anschaut.
Der die Wahrheit sagt, ne?
Genau. Ja, das ist so der die Wahrheit sagt und bringt, und wir alle gehören da irgendwie zu einem System, das es zum Einsturz bringen will. Und das ist ja auch irgendwie dann spannend zu sehen, dort wird dann immer mal so auf Interessenskonflikte hingewiesen. Das ist ja auch total wichtig. Also sie sagen dann ja vielleicht auch, sie versuchen immer so diese Verschwörung zu sehen, wo jemand einen Interessenskonflikt hat. Und die Politiker machen das, weil eigentlich wollen sie dann nur davon profitieren. Aber sie selber unterliegen ja ganz oft den größten Interessenskonflikten, die sie dann aber nicht so klar machen oder dann einfach so wegwischen. Also dann wird aber der eigene Fonds verkauft mit dieser Anlagestrategie, der dann vielleicht auch total schlecht performt, aber das natürlich auch nur weil die Welt ja so unfair ist und weil irgendjemand den wieder ins Auswischen wollte. Und dann flüchtet man sich da wieder in Ausreden. Was auch Kanäle dann, also ganz explizit, ich habe ja ein Video gemacht zu Marc Friedrich, ich habe ein Video gemacht zu einigen Crash-Propheten, den Wandel vielleicht auch den Aktien mit Kopf hingelegt hat, auch einer der größten Investmentkanäle und Vermietertagebuch aus dem Immobilienbereich. Da gibt es viele, wo man dieses Schema ganz klar sieht. Die haben Finanzinhalte gemacht und die Aufmachung, die war auch entspannt und vielleicht auch Erfahrungsberichte und auch lockerer, und es war jetzt nicht alles so wissenschaftlich durchgedacht, und das war ja auch okay. Aber wo man diesen Wandel sieht, der komplett einhergeht damit, viel mehr Reichweite, wahrscheinlich eine viel höhere YouTube-Monetarisierung und einfach enorme finanzielle Interessenskonflikte, indem man jetzt einfach mit minimalstem Aufwand jeden Tag irgendein reißerisches Video rausballert. Und dass dann diese Interessenskonflikte da nicht gesehen werden, das stört mich ein bisschen, und dann habe ich versucht, möglichst sachlich natürlich darauf aufmerksam zu machen. Also ich glaube, ich versuche die Dinge dann schon sachlich zu benennen. Natürlich, manchmal denkt man sich auch, da muss man aufpassen, da nicht zu unsachlich zu werden, weil es dann irgendwann auch, es ist ja auch ernüchternd, ne? Also man selber bringt ja, du kennst das ja auch, du recherchierst und bringst fundierte Inhalte und denkst ja, das, was ich mache, das sollten wirklich mehr Leute sehen, als das, was die machen. Aber das sind andere Logiken in der aktuellen Welt und gerade auf YouTube und in dieser Finanzwelt.
Genau. Ja, das stimmt. Also man sieht dann halt schon, es ginge auch vielleicht einfacher, große Reichweite. Wenn es nur um die Reichweite geht, dann geht es mit den Themen tatsächlich am besten. Und auch eins meiner ersten Videos, also lieber nicht anschauen, das war noch sehr schlecht gemacht, da habe ich über den Markus Krall geredet und über den Ernst Wolf, ne, weil die mir auch total auf die Nerven gingen. Ne? Und das Gute war, damals war ich noch sehr, sehr klein als Kanal, aber ich habe extrem große Reichweite, also damals für meine Verhältnisse große Reichweite bekommen, weil ganz viele negative Kommentare dann halt kamen. Ne? Also die ganze Fan-Community von denen kam dann halt auf meinen kleinen Film und haben mich dann halt niedergemacht, hat mir aber dafür da ein bisschen Reichweite halt gebracht. Ne? Also auch das kann eine Strategie sein. Ne? Also das wird schon irgendwie wahrgenommen, solche Videos. Du hast auf jeden Fall sehr objektiv das gemacht, sehr fundiert und man hat auch gesehen, dass es eben ganz wirtschaftliche Gründe dafür gibt, auch vielleicht so einen Strategiewechsel. Ne? Man baut sich die Community auf und vielleicht bekommt man auch irgendwo Hinweise, du kannst mit der Community richtig viel Geld verdienen, wenn du jetzt mehr in die Richtung gehst. Ne? Und das hat ja auch dann tatsächlich gut funktioniert. Vielleicht ändert sich auch die Community ein bisschen, einige gehen weg, andere kommen dazu, aber man kann damit vielleicht dann noch viel mehr Geld verdienen.
Ja, ich habe da aber auch gemerkt, und das ist erst durch die Videos entstanden, diese Wahrnehmung, dass ja einige mit Investment-Content angefangen haben und dann sind sie zu diesem politischen Content geswitcht. Und dass dann sehr viele aus dem Investment-Bereich, die haben das eigentlich wirklich kritisch gesehen, diese Entwicklung. Und dann kamen aber auch viele auf meine Videos und haben sich gedacht, hä, wieso kritisierst du den jetzt? Weil das ist doch ein reiner Politikkanal. Also wo ich dachte, okay, das ist ja auch spannend, weil ich habe die so als Investment-Kanal irgendwie abgespeichert oder historisch abgespeichert. Aber dann kommen eben diese neuen Leute, wie du sagst, und die nehmen das einfach nur noch als Politikkanal wahr und die nehmen dann vielleicht auch ein Kritikvideo als ein politisches Video wahr. Und das ist dann aber gar nicht mein Punkt. Also mein Punkt ist nicht da, mich mit Marc Friedrich oder anderen politisch zu streiten, sondern mein Punkt ist, was ist eigentlich gut für Anleger und da, wo das immer so vermischt wird, das ist dann ja oft der Fall, ne? Dass man sagt, aus den und den politischen Gründen darf man nicht mehr da rein investieren und das System bricht eh bald zusammen und entweder, ihr investiert jetzt in meinen Fonds oder anderes und dann ist das Geld weg. Auf sowas hinzudeuten.
Ja, am Ende ist es immer noch gut, wenn man vielleicht auch noch miteinander diskutieren kann, ne, objektiv und einfach Argumente austauscht, ohne immer diese zwei Lager, ne, und einfach nur sich zu beschimpfen. Das ist ja so ein bisschen Trend aktuell, aber vielleicht kann man da auch noch mal ein bisschen mehr in eine sachliche Diskussion kommen, ne, und ohne Vorurteile versuchen, dann mit Argumenten zu überzeugen. Das ist eigentlich das Beste.
Total. Vielleicht, um das nochmal kurz positiv anzumerken, weil das habe ich, glaube ich, auch selber nicht gesagt. Nach meinem Marc Friedrich-Video hat auch die haben ein Buch geschrieben und der Co-Autor ist auf mich zugekommen und hat auch ein Streitgespräch angeboten. Also da kann man sagen, das finde ich lobenswert und kann man dann ja auch positiv hervorheben. Wir haben uns ein bisschen thematisch ausgetauscht und also für mich hat es thematisch nicht gepasst und die Interviewführung, die Gesprächsführung, die gefällt mir einfach nicht, weil da wird immer abgeschweift, dann kommt man von dem einen Thema auf das andere. Ich habe das Gefühl, man findet da einfach keinen Punkt, keinen roten Faden. Auch da im Austausch muss man sagen, da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die Punkte verstanden wurden, leider. Aber ich möchte es nochmal positiv hervorheben. Ich bin auch ein Fan davon, sich auszutauschen, sich dann aber auch wirklich den Argumenten zu stellen und nicht immer abzulenken und von dem Kleinsten dann wieder auf fünf andere Punkte zu kommen.
Das ist schwierig. Das macht es schwierig. Genau, das sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, der ist halt auch da ziemlich gut drin, glaube ich, jemand da dann tot zu quatschen. Ne? Und das ist dann halt auch nicht unbedingt das, was man will am Ende. Ja. Ich würde jetzt gerne noch so ein, zwei Worte vielleicht zu deiner eigenen Anlagestrategie mit dir besprechen. Und dann können wir vielleicht in unser Abschlussspiel gehen, wo wir dann noch überraschende Fragen stellen. Die wir nicht kennen. Ja. Du hast die Strategie 70% in ETF und 30% in Aktien. Bei den 70% in ETF, wie gehst du da vor? Wie gewichtest du da unterschiedliche Regionen oder kaufst du auch vielleicht nur einen ETF, kann ja auch sein. Und noch interessanter vielleicht bei den 30% Aktien, wie gehst du da vor? Weil da habe ich selber auch immer die Frage, ich kann das zwar verstehen, aber wie kriegt man da eine ausgewogene Streuung hin?
Ja.
Mit welcher Art und Weise machst du das?
Ja, bei den ETFs bin ich tatsächlich größtenteils, würde ich sagen, konservativer unterwegs. Das heißt, ich versuche da den Weltmarkt entsprechend der Marktkapitalisierung abzubilden, aber leicht korrigiert. Also ich persönlich versuche, einen etwas geringeren US-Anteil reinzubekommen. Mhm. Und dann landest du ja eher bei so einer Bruttoinlandsproduktsgewichtung vielleicht. Mhm. Das heißt, andere Regionen außerhalb der USA nochmal ein bisschen höher zu gewichten. Einfach ja, aus einer Streuungsperspektive 70% US-Anteil, inklusive der Bewertungsniveaus, die man da sieht, die finde ich sind schon ein gewisses Klumpenrisiko. Auch wenn ich, genau, es gibt ja unterschiedliche Philosophien, das ist meine in dem Fall. Ja. Was ich mache, und das ist vielleicht der kontroversere Teil im ETF-Bereich, ist, dass ich durchaus auch Faktoren abbilde. Und ich glaube, bei Faktoren, da kann man auch noch so Grundsatzdebatten führen. Also glaube ich daran, dass es Faktoren gibt, die systematisch funktionieren, oder glaube ich daran, dass die Märkte so effizient sind, dass jeder Faktor irgendwann verschwindet? Und ich finde, da gibt es auch gute Argumente für viele Seiten. Und auch bei Faktoren muss man sehr vorsichtig sein, weil es da mittlerweile eine Schwemme an Faktoren gibt, die irgendwie eine Überrendite versprechen. Und eher klassischere, würde ich sagen, so ein Momentum-Faktor, da irgendwie teilweise auf Studien zurückgeht, die dann über 200 Jahre reichen, wo man sich dann die Frage stellen kann, gibt es anlegerpsychologische Phänomene, die dazu führen, dass vielleicht Momentum-Aktien tatsächlich etwas besser performen? Und so ein Momentum-Ansatz ist einer, den fahre ich überhaupt nicht mit meinem Einzelaktienteil. Und so etwas ist dann ein Ansatz, den ich auch im ETF-Teil abbilde, zu einem geringeren Anteil. Also
aber separat steht und fällt. Separat oder in einem, dann könntest du ja den Komma-ETF zum Beispiel kaufen.
Ja, genau, beim Komma-ETF, genau, der vereint ja mehrere Faktoren und ich finde den Ansatz auch in jedem Fall spannend. Ich glaube, mein Kritikpunkt war da noch, dass die Faktoren dadurch alle aber auch ein bisschen schwammig umgesetzt werden. Also man muss sich ja dann irgendwann schon so ein bisschen entscheiden. Ich kann sagen, entweder bin ich maximal diversifiziert und bilde alles ab, oder ich will irgendwie konzentriert auf Faktoren gehen. Wenn ich aber sage, ich gehe ein bisschen auf Faktoren, mache den ETF dadurch teurer, will aber immer noch so maximal diversifiziert sein, dann ist die Frage, wie konzentriert kann ich dann auf einen Faktor setzen? Oder muss ich da nicht ein bisschen mehr Risiko eingehen? Deswegen, also ich habe ein positives Bild auch vom Gerd-Komma-ETF, aber da gibt es dann auch Varianten, die einfach global in Momentum-Aktien investieren oder die Übergewichten, die ich da drin habe. Genau, und beim Einzelaktienanteil, das ist, glaube ich, noch die viel größere philosophische Frage, weil ich kann ganz unterschiedlich vorgehen. Ich kann auf Value-Aktien setzen, ich kann auf Wachstumsaktien setzen, auf Dividendentitel. Dividendentitel beispielsweise habe ich nicht im Fokus, auch wenn ich weiß, das ist ein Riesengebiet auch auf YouTube und da gibt es sicherlich auch Gründe, das zu machen. Für mich steht eigentlich im Vordergrund, wo traue ich mir so ein bisschen Expertise zu, das kann dann mal ein bisschen technologielastiger sein. Ich gehe aber auch nicht zu viel Risiko ein, also jetzt die allergrößten Hype-Aktien zu kaufen, da tue ich mich selber total schwer mit. Merke ich einfach, das ist nicht mein Naturell, da irgendwie aufzuspringen. Und manchmal mag ich dann auch lieber langweiligere Aktien, die halbwegs planbares Umsatzwachstum liefern. Planbar, also wir reden hier immer über Tendenzen, über Erwartungshaltung, natürlich niemals Garantien. Ja, die vielleicht auch eine gewisse Profitabilität mitbringen und dann ganz okay bewertet sind. Also das ist so diese Vielzahl. Ich versuche da eigentlich immer so auf alles zu schauen, meine eigene Analyse zu machen und danach zu investieren. Was man dabei auch sagen muss, dieses Einzelaktienportfolio, das ist gewachsen, auch weil ich die Zeit hatte, die Analysen zu erstellen, sie auch mit anderen zu teilen. Also auch ein Mehrwert, dann kann ich da auf YouTube mal drüber sprechen oder auf meinem eigenen Portal und dann kriegt man viele Meinungen dazu. Und auf einmal habe ich das Gefühl, echt ein gutes Bild von einer Aktie zu bekommen. Aber wenn man diese Zeit nicht mehr hat, finde ich es enorm schwer. Also ich merke bei mir auch gerade den Trend, einfach weil die Zeit dafür fehlt. Mein ETF-Anteil wird größer werden, weil mir gerade die Zeit fehlt, Einzelaktien zu verfolgen und einen breit diversifizierten Einzelaktienansatz. Wenn du da 20, 30 Aktien haben willst, wenn wir mal sagen, das reicht an Diversifikation, bei mir ja on top auf einem ETF-Fundament, muss man schon sagen, das heißt, da mache ich mir weniger Sorgen. Aber 20, 30 Aktien gut zu verfolgen, ist schwierig, muss man realistischerweise sagen. Und das ist die Herausforderung. Und je konservativer man da vorgeht, desto eher kann man, glaube ich, auch Aktien mal liegen lassen und muss sich jetzt nicht darum interessieren, oh, was passiert bei den Quartalszahlen, habe ich dann 30% Absturz. Das ist da eher mein Ansatz und dieser Ansatz wird sich da eher noch verstärken.
Wie viel hast du jetzt an den 30% Anzahl der Aktien?
Ich würde sagen, das müssen gerade vielleicht so 20 bis 25 sein.
Okay, und der Aktienanteil, hat der jetzt den ETF-Teil geschlagen in den letzten Jahren? Wahrscheinlich schon.
Wenn ich das in meinem Depot vergleiche mit den ETFs, die ich habe, dann liegt der Aktienanteil tatsächlich leicht vorne. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich habe ja gesagt, ich habe die USA in meinem ETF-Anteil leicht geringer gewichtet und die USA ist gerade sehr gut gelaufen. Also das, also Benchmarking, super komplexes, großes Thema, wie man alles sauber berechnet. Also in meinem Fall ist der Einzelaktienanteil leicht besser gelaufen, aber es wäre mir zu früh oder zu einfach daraus jetzt eine Logik für die Zukunft zu schließen. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Wenn ich den Zeitaufwand mit einkalkuliere, muss man sagen, sind ETFs deutlich besser. Also das ist, ich konnte es machen, weil es ja auch irgendwie Teil meines ganzen Außenauftritts war, so dass ich die Zeit auch reinstecken konnte und sich das dann auch lohnt.
Nee, ich finde es grundsätzlich auch interessant. Ich habe auch ein paar Einzelaktien beigemischt, aber ich mache mir da ganz wenig Arbeit damit. Ich gehe einfach nach Größe, ne? Wenn die groß genug sind, dann kaufe ich mal vielleicht einen oder anderen Wert. Genau, aber es ist halt die Gefahr, man könnte jetzt als Anfänger dann diesen berühmten Overconfident Bias, na, man überschätzt sich dann relativ schnell und dann geht es dann eben von dem ETF, geht es dann zu den Aktien und dann geht es zu den Derivaten und zu den Kryptos. Das Thema Kryptos wollen wir jetzt gar nicht groß aufmachen, da bist kein großer Krypto-Fan, vielleicht um das kurz zu machen.
Ja, genau. Also ich sehe da schon so ein paar Argumente, aber wie diese ganze... auch da wieder, ich glaube, ich habe einfach eine natürliche Skepsis, wenn etwas zu sehr gehypt wird und wenn ich das Gefühl habe, ganz viele Leute, die eigentlich, möchte ich niemandem zu nahe treten, aber ganz viele Leute, die eigentlich nie was mit Finanzen zu tun hatten, die sich nie dafür interessiert haben, die auch keine besondere Expertise haben, wenn die auf einmal anfangen, mir zu erzählen, warum Bitcoin doch ein todsicheres Investment ist und sich vertausendfachen wird und warum ich überhaupt noch über Aktien nachdenke, das macht mich enorm skeptisch für den Bereich. Was natürlich auch unfair ist, weil es sicherlich auch andere Vertreter gibt in diesem Bereich, die auch bessere Argumente liefern. Aber ich finde ihn hochspekulativ in vielen Bereichen, wenig vorhersagbar. Und viele Thesen sind mir da noch zu sehr aus der Luft gegriffen. Deswegen, ich bin da ich bin da eher vorsichtig, habe aber auch kein Problem damit, wenn jemand das in einem kleinen Ausmaß beimischt. Muss man ja auch sagen, die letzten Monate hätte es super funktioniert. Absolut. Und da sehen meine Thesen alt aus.
Ja, ich schaue der ganzen Show auch etwas distanziert zu, also der ganzen Party, die ja schon zeitlang jetzt läuft, die Krypto-Party, habe auch einen kleinen Anteil, klar, aber sehe es dann auch wiederum ähnlich wie du. Ich habe noch beim Googlen nach deinem Namen, habe ich eine Buchempfehlungsliste gefunden, die fand ich auch zu größten Teilen nachvollziehbar, aber ein Buch habe ich da jetzt nicht ganz verstanden, das war jetzt das von Frank Thelen, das war auch mit einer Empfehlung von dir. Hast du das tatsächlich als Empfehlung empfunden? Also
Also ich überlege gerade, ich glaube, ich habe schon an vielen Orten Buchempfehlungen gegeben.
Ich kann dir auch gar nicht sagen, wo es jetzt genau war, aber ich kann es dir gerne noch nachreichen. Also die anderen Bücher waren für mich klar, aber das Frank-Thelen-Buch fand ich jetzt auch nicht so, also ich habe das mal in die Hand gedrückt bekommen. Ich war da irgendwo auf einem Vorkongress und da war auch ein Stand von seinem Fonds und da haben die Bücher praktisch frei verteilt. Ne? Und dann habe ich das auch bekommen, habe da nur ein bisschen reingeblättert. Da war jetzt auf den ersten Blick nicht so viel Neues drin. Deswegen habe ich jetzt nochmal nachgefragt.
Ja, nee, also ich kann es ehrlicherweise nicht sagen. Was ich aber schon weiß, ist, dass ich das Buch zumindest in einem Fall ganz gut fand. Das muss ja sein erstes Buch gewesen sein und schon ein paar Jahre her, auch jetzt bevor diese ganze KI-Welle kam. Den Aspekt fand ich gut, dass er aufgezeigt hat, was möglich ist. Ich finde, er überdreht das vielleicht manchmal so ein bisschen und ohnehin muss ich sagen, die letzten Jahre, also Frank Thelen sehe ich jetzt als wenn wir da jetzt in die Finanz- und Investmentwelt schauen, also das wäre jetzt nicht die erste Person, wo ich hingehe jetzt, wenn ich mein Geld anlegen wollen würde. Also ich finde Frank Thelen, da hat er auch sehr, sehr viele Dinge gemacht, die ich überhaupt nicht teile. Nur in diesem Buch, ich glaube, da, was er so technologisch beschreibt, das verstehen, glaube ich, ganz viele in der Gesellschaft oder in der Breite der Bevölkerung nicht. Wenn ich eh schon investiere oder daraus jetzt die Investmentratschläge abzuleiten, da wäre ich auch vorsichtig. Also
man muss mal schauen, wo man der große Experte ist, der im Technologiebereich der Experte ist, nicht unbedingt der Finanzexperte, ne, und umgekehrt.
Ja.
Aber okay. Janis, dann wollen wir noch vielleicht ein kleines Spielchen jetzt wagen, wenn das okay ist für dich.
Ja, ich bin gespannt.
Pass mal auf. Jetzt siehst du hier, jetzt mache ich ein paar Kartentricks mit dir. Nee, ich mache einfach nur einen Stapel. Oder du sagst im Prinzip Stopp, ja, und dann machen wir drei Stapel und dann haben wir drei Fragen an dich. Und die Fragen sind jetzt tatsächlich, haben mit der Finanzwelt wahrscheinlich gar nichts zu tun.
Okay, da bin ich sehr, sehr gespannt, was du da für ein Kartenset hast.
Ja.
Dann mache ich mal, ich sag mal das erste Mal Stopp.
Stopp. Dann mache ich jetzt hier.
Genau, kannst du mal die.
Aus dem Stapel mache ich jetzt praktisch drei.
Achso, okay.
Und jetzt zeige ich dir mal die erste Frage in die Kamera und dann kannst du mal überlegen, ob du die beantworten kannst.
Gesetzt den Fall, du könntest für den Rest deines Lebens nur noch eine bestimmte Sache essen. Welche wäre das? Ja, da wäre, ich würde natürlich erstmal versuchen, das System irgendwie zu überlisten. Also wenn ich eine bestimmte Sache sage, würde Pizza reichen oder müsste ich die Art der Pizza spezifizieren? Weil ich glaube, sonst würde ich sagen...
So gesund wäre das aber dann nicht, ne? Dein restliches Leben, dein kurzes restliches Leben. Aber ist eine schwere Frage, ich wüsste jetzt auch nicht.
Ich gebe mich noch der Illusion hin, dass man viel Pizza, oft und viel Pizza
mit viel Gemüse drauf vielleicht dann noch, ne?
Ja, genau. Also die
Gemüsepizza.
Die Tomatensauce ist ja auch sehr, 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 sehr gut. Ja. Natürlich gar kein Öl drauf. Ja, vielleicht würde ich aber mit einer Pizza gehen. Ich bin Fan der italienischen Küche und ich hoffe, Pizza geht als Antwort durch.
Absolut, das ist absolut. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu der zweiten Frage.
Wovon bräuchte die Welt mehr und wovon weniger? Mehr Finanzbildung.
Oh ja.
Weniger Crash-Propheten. Mehr ETFs, mehr staatlich geförderte, sinnvolle Geldanlage und weniger Zocken, weniger Finanzlobbyismus. Hm. Habe ich die Frage doch noch ganz gut in den Finanzbereich gedreht.
Ja, ja, klar. Das ist.
Ansonsten vielleicht auch mehr, also um das philosophisch zu drehen, mehr miteinander, weniger gegeneinander, also wie wir es ja auch hatten.
Ja, da ist die Welt gefühlt auch irgendwie im Moment ein bisschen auf dem falschen Weg vielleicht, aber...
Ja, ist halt so. Und da sind wir vielleicht in der Finanzwelt, sehen wir das ja in einer Ausprägung, ne? wie da Meinungen aufeinandertreffen. Mhm. Aber da könnte sicherlich auch oft mehr Austausch helfen und vielleicht dem anderen nicht immer direkt das Böseste zu unterstellen. Manchmal ist es, glaube ich, total gerechtfertigt, weil es gibt einfach manche Leute, die da, glaube ich, sehr egoistisch getrieben Dinge machen. Mhm. Aber manchmal sind es vielleicht auch einfach Leute, die unterschiedlichen Wissensstand haben, unterschiedlichen Erfahrungsschatz. Und das mal zu verstehen, das hilft, glaube ich, weil auch meine Erfahrung so im Internet hauen die Leute sich die Köpfe ein und würdest du da persönlich sprechen. Ja, auf einmal denkt man doch, naja, eigentlich haben wir alle das gleiche Ziel, aber wir haben irgendwie andere Wissensstände einfach oder einen anderen Background.
Das ist die Herausforderung, ne? Auch so ein bisschen vielleicht sich versuchen, in die Lage von dem anderen zu versetzen, wie sieht er vielleicht die Welt, ne? Und dann auf der Grundlage dann eben auch ein gutes Gespräch zu führen, ne? Das ist die Herausforderung. Aber eine Frage haben wir noch und das ist die hier.
Wenn du vor der Wahl stehen würdest, für den Rest deines Lebens zu sitzen oder zu stehen, wie würdest du dich entscheiden?
Tut mir herzlich leid, die Fragen habe ich nicht ausgesucht.
Nee, die habe ich mir selber eingebeugt. Ich glaube, dann müsste ich sagen, also sitzen ist schon deutlich bequemer, aber es wäre, glaube ich, ein wahnsinnig ungesundes Leben.
Nee, klar.
Ich glaube, ich müsste dann
noch Pizza deinen Rest des Lebens oder noch sitzen am besten.
Ja, aber wenn ich jetzt sage stehen, dann muss ich die Pizza auch immer nur im Stehen essen. Ja. Das klingt auch.
Ja.
Aber ich glaube, ich muss stehen sagen, weil ja wahrscheinlich bin ich dann einfach total durchtrainiert, wenn ich den ganzen Tag stehe und nur rumlaufe.
Dann gleicht
sich auch mit kleinem Kind ist es sehr wichtig, dass man stehen kann.
Genau.
Also dass man da irgendwie dann mal viel wahrscheinlich dann einen Unterschied zu geben.
Viel Sitzen ist ja eh nicht mehr drin bei dir, ne? Also hast da genug zu tun und mit dem Kind dann noch dabei, da kommt keine Langeweile auf. Und ich kann's ja auch sagen, wir haben 4 Kinder, ne? Von daher Langeweile ist dann meistens irgendwo. Man sehnt sich nochmal zurück nach langweiligen Zeitpunkten. Ne? Sind immer so oft. Das ist schön, Langeweile zu haben eigentlich.
Ja, das glaube ich. Da frage ich mich auch, wann das wieder auftaucht. Aber dann bist du, glaube ich, da ein guter Ratgeber oder ja.
Ja, genau.
Nee, wann dir nach Langeweile wiederkommt.
Genau. Wie gesagt, man sehnt sich danach, aber ist auch wiederum froh, dass es dann im Leben eigentlich genug Action gibt.
Ja.
In diesem Sinne, lieber Jannis, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle, aufschlussreiche Gespräch. Wir haben dich gut kennengelernt. Ich habe dich noch besser kennengelernt und ich wünsche dir nur das Allerbeste als CEO von Just ETF und ich bin ganz sicher, dass du da noch einiges bewegst in Zukunft.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank an alle, die auch Fragen gestellt haben und natürlich auch für das angenehme Interview. Hat mich gefreut.
Alles klar, mach's gut, bis bald.
Ciao, ciao.